Als Flo Siemsglüß in ihrer Elternzeit beschloss, nicht mehr in ihren alten Job zurückzukehren, sondern sich ihrem Mann anzuschließen, schwebte das Thema Bier eigentlich schon länger in ihrer Familie. Und so stieg sie in das Unternehmen ein, das ihr Mann mitgegründet hat, als ihr erster Sohn knapp einen Monat alt war. Flos Aufgabe sollte es sein, das zugehörige Einzelhandelsgeschäft aufzubauen, Beyond Beer. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht es sich dabei um Bier, mit Spezialisierung auf Craft Beer. Dafür hat Flo sogar extra eine Ausbildung zur Biersommelier gemacht. Somit hatten die beiden also auf einen Schlag irgendwie zwei Babys zur selben Zeit. Damit auch zwei Rollen, in die man sich einfinden musste, und Flo wurde eine von vier GeschäftsführerInnen bei Beyond Beer. Wie sie genau zum Bier kam, wie es ist, als Ehepaar zusammenzuarbeiten und dass Beyond Beer eigentlich schon längst viel mehr als ein kleiner Familienbetrieb ist, erzählt Flo in diesem Gespräch. Vor allem aber berichtet sie mir, dass es anfangs eigentlich nur Gegenwind gab und ihnen wenige in ihrem Umfeld Mut gemacht hatten, ihre Jobs zu schmeißen und, an dieser Stelle zeige ich zwei imaginäre Gänsefüßchen, einen Bierladen aufzumachen. Und dass sie doch einige Male gemeinsam am runden Tisch saßen, weil der finanzielle Struggle eigentlich viel zu groß war. Dass sie aber immer wieder für sich entschieden, dass sie weiter an Beyond Beer glauben und nicht aufgeben. Wie sich das alles anfühlt und wie Flo in ihrem Fall also zu der Balance zwischen Baby- und Bier-Business findet, hört ihr in dieser Folge von The Mumpany. Viel Spaß mit Flo Siemsglüß von Beyond Beer. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Flo, du bist Spezialistin oder Fachfrau in einem Gebiet, in dem sich in Klischees gedacht, sowohl Männer und Frauen bewegen, aber wahrscheinlich überwiegend mehr Männer tummeln. Denn du bist Biersommeliere. Was eine Weinsommeliere ist, wissen wahrscheinlich die meisten. Naheliegend, dass dann auch es ein Pendant zum Bier gibt. Kannst du für alle, die den Begriff noch nie gehört haben, einmal erklären, was das ist?
Also letztendlich ist die Ausbildung einer Biersommeliere nur bedingt mit der eines Weinsommeliers zu vergleichen, weil sie relativ kurz ist. Also es gibt unterschiedliche Akademien, die diese Ausbildung anbieten. Ich habe das bei der Dömitz-Akademie damals gemacht. Die Dauer sind 2 Wochen in Vollzeit. Und in diesen 2 Wochen wird man wirklich von morgens bis abends intensivst in allem, was das Thema Bier betreffen kann, geschult. Das ist nicht nur die Herstellung von Bier, sondern eben auch die Zusammensetzung, die verschiedenen Bierstile, ganz wichtig. Es gibt unfassbar viele Bierstile weltweit, von denen man meistens, wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt, 3, 4 kennt. Es gibt aber deutlich über 100. Und man muss aber eben sagen, dass in diesen 2 Wochen ganz, ganz viel theoretisches Fachwissen vermittelt wird und man auch hunderte von Bieren verkostet, auch Blindverkostung machen muss. Die Prüfung finde ich auch recht anspruchsvoll. Aber man kann es natürlich nicht vergleichen mit einem Weinsommelier, der über Jahre hinweg, der auch auf Weingütern arbeiten muss und der eben wirklich deren Ausbildung Jahre dauert. Damit ist es nicht vergleichbar, aber es ist eben im Prinzip die einzige und die höchste fachliche Ausbildung, die man im Bereich Bier absolvieren kann heutzutage.
Wann hast du das gemacht?
Das habe ich im Herbst 2014 gemacht. Da war unser erster Sohn 8 Monate alt. Ich war, wie gesagt, in Elternzeit und hatte kurz vorher entschieden, mich beruflich aus meinem alten Berufsfeld zu verabschieden. Ich habe da in einer Werbeagentur gearbeitet und wollte letztendlich aus unterschiedlichsten Gründen mich gerne dem Berufsfeld meines Mannes anschließen und eben in den Craft-Bereich einsteigen. Und da schon in dem Moment relativ absehbar war, dass wir ein Einzelhandelsgeschäft aufmachen würden, was ich eben im Prinzip aufbauen würde und dann letztendlich auch dort den Verkauf machen würde, war es vollkommen, unumgänglich, dass ich auf jeden Fall so eine fundierte Ausbildung mache, um auch da vor Ort zu wissen, was ich da tue.
Das heißt, das Interesse für Bier, das bestand schon länger, lange, ewig, schon immer?
Ja, also wir sind so Stück für Stück da rangekommen in der Familie. Also mein Schwager ist der Simon von der Buddelsche Brauerei.
Ja.
Der hat eigentlich war der erste so in der Familie hier, ist der Bruder von meinem Mann Ronald, der als eine Brauerausbildung gemacht hat und auch seine eigene Brauerei gegründet hat hier in Hamburg. Und aber damals schon, als er weltweit als Brauer gearbeitet hat, immer ganz spannende Biere aus dem Ausland mitgebracht hat. Wir haben damals alle zusammen hier in der WG gewohnt und Er hat echt coole Biere damals mitgebracht, die so völlig anders geschmeckt haben als irgendwie, keine Ahnung, Becks und Jefer. Und ja. Dadurch hatten wir immer spannende Sachen hier und dadurch bin ich so ganz natürlich irgendwie daran geführt worden, dass es eben auch ganz andere Sachen gibt, die man so gar nicht auf dem Zettel hat. Und genau, dann ist mein Mann irgendwann, ist auch aus dem Bankenwesen ausgestiegen und hat sich dem Thema Bier gewidmet. Und so ist das so Stück für Stück gekommen. Also ich bin da irgendwie über Jahre hinweg rangeführt worden und fand das immer spannender und konnte mir dann doch auch irgendwann vorstellen, das Ganze beruflich zu machen.
Und war dir da schon bewusst, dass das ja dann auf jeden Fall so eine Art Familienbetrieb wird? Also euch war klar, dass ihr das in Hand in Hand macht?
Ronald und ich als Mann, als Mann und Frau? Ja, das war uns klar. Was uns nicht klar war, ist, dass das halt mittlerweile viel, viel mehr als ein Familienbetrieb ist. Also wir sind mittlerweile ja ein ziemlich großes Team. Wir sind ja auch insgesamt mittlerweile 5 Gesellschafter plus unser Investor. Also sind mittlerweile eine große Truppe. Ja. Und da geht das mittlerweile ziemlich unter, dass Ronald und ich da auch als Ehepaar fungieren. Also weil wir eben da eigentlich ja nur einen Teil ausmachen der gesamten Firma. Aber das war uns natürlich schon klar und das war auch nicht immer einfach. Also ich wurde schon so oft von Freundinnen gefragt oder mehr oder weniger damit konfrontiert, dass viele sich das niemals vorstellen könnten, mit ihrem Ehemann in einer Firma zu sitzen. Und es ist ja auch so, dass wir zeitweise wirklich an Schreibtischen gegenüber gesessen haben und sehr, sehr viel miteinander zu tun hatten. Und da mussten wir auch erst einen Weg finden. Also das war wirklich nicht immer einfach. Ich sehe da sowohl Vor- als auch Nachteile drin. Wir haben einen ziemlich guten Weg gefunden, dass wir ja ganz schnell gemerkt haben, wir müssen Aufgabenbereiche ganz klar voneinander trennen. Und jeder braucht seinen eigenen Bereich, in den einem der andere auch wirklich nicht reinredet.
Ja.
Und das war eigentlich so der erste Schritt oder die beste Lösung. Das geht natürlich nicht immer, aber das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen. Und einfach auch klar schätzen zu können, was der andere kann, was man selber vielleicht nicht so gut kann.
Ja. Ja.
Und dann auch zu sagen, okay, ich habe da jetzt vielleicht eine andere Meinung, aber in dem Bereich rede ich dir nicht rein. Das hilft, glaube ich, ziemlich viel.
Ich stelle mir total schwer vor, dass man diese Themen, die man beruflich miteinander hat, ja irgendwie mehr oder weniger rational und sachlich miteinander klären muss, können muss, aber natürlich auch mit nach Hause nimmt und dann beim Abendbrottisch und beim Frühstückstisch auch schon mal kurz anreißt. Oder habt ihr da wirklich auch eine klare Linie gezogen zum Privatleben, sage ich mal?
Also eine klare Linie haben wir da nicht. Und es ist schon so, dass wir gerade in der Anfangszeit, in der Gründungszeit, also ja, so die ersten Jahre, ist es wirklich so gewesen, dass es wenig andere Themen zu Hause gab. Wir haben das aber selten als Nachteil empfunden, sondern erstens ist es halt so, dass uns beide so, so viele Themen aus dem Job beschäftigt haben, dass wir beide gar nicht abschalten konnten und es irgendwie uns einfach so, ja, wir es so mit nach Hause genommen haben, dass es uns beide eher gestresst hätte, da jetzt nicht drüber zu sprechen. Und zum anderen muss ich sagen, es hat bei uns persönlich auch oft so im Eheleben geholfen, genau zu wissen, was der andere macht oder was der andere gerade für Probleme hat, was ihn beschäftigt, weil man halt so, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis für den anderen hatte. Also ich kenne zum Beispiel in meinem Freundeskreis ganz viele Paare, wo es eigentlich immer so ein Battle gibt, wer hat jetzt gerade mehr auf dem Tisch, wer hat den wichtigeren Job, wer kann jetzt zurückstecken, von wem wird erwartet, dass er zurücksteckt, weil der andere jetzt gerade morgen ein wichtiges Meeting hat und das ist super, super 10-mal wichtiger als das Meeting von dem anderen.
Ja.
Und bei uns war es halt immer relativ transparent. Also es war ziemlich klar, so morgen bei mir das auf dem Zettel und bei ihm das. Und wenn dann irgendwie die Kinder nicht in die Kita können, weil einer krank ist, dann kann man sich das halt sachlich angucken und dann entscheiden wir gemeinsam, was ist wichtiger als das andere und wer muss zurückstecken. Und durch diese Transparenz gibt es halt diesen Battle irgendwie nicht und auch ein bisschen mehr Verständnis, glaube ich, für den anderen. Also man kann ja auch viel besser verstehen, wenn Ronald jetzt zum Beispiel irgendwie schwierige Gespräche geführt hat mit, mit Geschäftspartnern oder mit Kunden oder so, dann kenne ich die ja in der Regel und dann kann ich mich natürlich damit auch deutlich besser auseinandersetzen und identifizieren und verstehe das viel besser, als wenn das irgendein Vorfall ist in der Firma meines Mannes, die ich nicht kenne, die Kollegen kenne ich nicht und eigentlich interessiert mich das auch alles gar nicht, weil ich morgen einfach mein Ding jetzt durchziehen will im Job und das jetzt nicht kann. Also das ist so, das vereinfacht vieles, aber es macht, glaube ich, auch vieles schwieriger und man muss der Typ dafür sein. Ich würde es auch definitiv nicht jedem empfehlen.
Ja, wahrscheinlich gibt es da wirklich mal wieder keine Pauschalantwort und auch keine Pauschallösung für jedermann, weil jede Beziehung ja auch seine eigene Dynamik hat. Ich würde noch mal ganz kurz zurückspulen wollen in deine Elternzeit, in der du quasi für dich entschieden hast oder vielleicht war das schon ein bisschen früher, dass du damit einsteigen wirst und dass ihr das gemeinsam aufbaut. Du hast jetzt gesagt, dass dein erstes Kind 8 Monate, 10 Monate alt war, als du angefangen hast?
Nein, also letztendlich war das ein ziemlich schleichender Prozess. Also Ronald und Max haben ihre Firma 1 Monat, nachdem unser erster Sohn geboren war, gegründet. Ja. Und dementsprechend war das da ja alles noch relativ neu. Die haben halt, deren Hauptbusiness am Anfang war eben der Großhandel. Die haben also internationale Biere aus dem Ausland importiert und an Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte und Gastronomien vertrieben. Und wir hatten da eben dieses Lager randvoll mit wirklich abgefahrenen Bieren. Ja. Und da kam so ein bisschen irgendwie, lag es ziemlich auf der Hand, dass wir als nicht nur als Großhändler fungieren wollen, sondern eben auch eigentlich ein Einzelhandelsgeschäft Sinn machen würde, weil auch im Freundeskreis viele mal gefragt haben, können wir da nicht mal Biere von probieren? Und wir haben das ja immer nur kistenweise oder palettenweise verkauft an eben andere Einzelhändler. Und dann kam eben die Idee vom eigenen Einzelhandelsgeschäft und dann war relativ schnell klar, dass die beiden Jungs das auf jeden Fall nicht noch nebenbei wuppen würden. Und also könnten. Mhm. Und ich komme selber aus einem Elternhaus, also meine Eltern haben selber ein Einzelhandelsgeschäft und sind eben selbstständig, weshalb ich da irgendwie eh schon so einen Hang zu hatte und mir das total gut vorstellen konnte, so ein Ladengeschäft, also eine Ladenfläche zu suchen, so ein Ladengeschäft aufzumachen, zu gestalten. Also das ist irgendwie, ich habe das zwar auch noch nie gemacht, aber konnte mir das irgendwie total gut vorstellen, weil ich eben in einer Werbeagentur auch im Projektmanagement tätig war und irgendwie da keine große Angst vor hatte.
Ja.
Genau, und dann war das aber eben so ein Prozess. Dann war irgendwann klar, naja gut, aber dann muss ich eben auch das mein Fachwissen rund um Bier deutlich intensivieren. Und somit, das konnte man auch alles erstmal so ein bisschen nebenbei machen in der Elternzeit noch. Also zum Beispiel Ladenflächensuche und so, das war erstmal okay. Aber dann wurde schon relativ schnell klar, irgendwie mit einem 6 Monate alten Baby zu Hause, da ist halt auch nicht viel möglich. Und deshalb haben wir dann schon ziemlich früh eine Tagesmutter dazu geholt, die dann immer so stundenweise, also 3 Tage die Woche für 3-4 Stunden zu uns kam, nach Hause und dann im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer eben mit Frido gespielt hat, während ich dann auch in der Wohnung war, aber eben so ein bisschen meine Sachen machen konnte. Das war eigentlich auch der einzige Weg so. Sonst wäre das, glaube ich, so nicht möglich gewesen. Und natürlich dann auch als Ronald, dann als ich diese 2 Wochen da bei der Ausbildung war, dass er dann eben hier zu Hause 2 Wochen Frido betreut hat. Das waren so Grundvoraussetzungen, sonst wäre das, glaube ich, nicht gegangen. Mhm. Genau, und dann habe ich aber eben meinen alten Job dann doch gekündigt, wurde für ziemlich verrückt gehalten, das weiß ich noch, weil das eben eine unbefristete Stelle war und ich weiß noch, das Gespräch mit meinem Chef damals, der das irgendwie gar nicht fassen konnte, dass ich jetzt einen Bierladen aufmachen möchte und obwohl ich bei ihm eine gute Stelle hatte und er war irgendwie, hat mir nicht gerade Mut gemacht, würde ich sagen. Ja, ja. Wie ungefähr niemand, bis auf meine Eltern. Also ansonsten war es wirklich wenige, die gesagt haben, Mensch, das ist eine total gute Idee, Craft Beer, haben wir alle noch nie von gehört, aber wird bestimmt richtig gut laufen. Also das war halt auch ein krasser Gegenwind, den wir bekommen haben, aber alle. Und dann auch noch die Idee, dass halt wir als Paar uns auch noch beide aufs gleiche Pferd setzen, beide in die Selbstständigkeit, beide im gleichen Bereich und so. Also das war schon, muss man auch rückblickend sagen, finde ich schon ziemlich mutig und weiß ich auch nicht, ob ich das so nochmal machen würde. Also vielleicht ist es doch ganz gut, wenn das immer erstmal einer testet und der andere noch ein sicheres Einkommen hat und ein bisschen so ein bisschen Regelmäßigkeit und man dann irgendwie später mit aufspringt. Aber es war so und es war gut so und ich würde es nicht missen wollen.
Und habt ihr dann so, gab es so Gespräche am Küchentisch, stelle ich mir so vor, wenn man abends dann beieinander sitzt und dann doch nochmal ins Grübeln gerät und diese ganzen, der ganze Gegenwind, der einem so widerfährt, dann vielleicht doch dazu führt, dass man denkt, was machen wir hier eigentlich? Ist das wirklich richtig? Oder wart ihr so bei euch, dass ihr gesagt habt, nach uns die Sintflut, das wird schon, wir ziehen das durch?
Ja, also ich glaube, so die ein oder andere ängstliche Nacht oder schlaflose Nacht hatten wir sicherlich beide. Wobei wir eben beide aus einem Elternhaus kommen, wo die Selbstständigkeit eben uns sozusagen so ein bisschen mitgegeben wurde und auch nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne.
Ja.
Und wir einfach, also ich glaube so, und was uns beide unabhängig voneinander getrieben hat, ist dieses, wenn man da so richtig Bock drauf hat und wenn man vor allen Dingen aber auch irgendwie ja eine konkrete Vorstellung hat, wie man es machen will und total Feuer und Flamme ist, dann wäre es der größte Fehler, es nicht zu tun. Und letztendlich in einem gewissen Rahmen gibt es ja auch einen Weg zurück. Also ich meine, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man hoffnungslos scheitert.
Ja, das finde ich auch immer.
Und dieses Gefühl oder diese Sorge, die hatten wir in den letzten 6 Jahren sehr, sehr oft. Und damit lernt man irgendwann, glaube ich, umzugehen. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man am Ende pleite ist, all sein Geld versenkt hat und vielleicht bei null wieder anfängt, aber man halt wenigstens versucht hat. Ja. Das Bedürfnis haben ja gar nicht alle. Es gibt ja genug Leute, die ein totales Sicherheitsbedürfnis haben und die sich gar nicht vorstellen können, dass einen sowas flügelt. Ja. Aber genau, also bei mir ist es zum Beispiel eben andersrum und bis jetzt würde ich es nicht bereuen.
Hat euch denn in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit und dem Aufbau des Ladens dann dieser Großhandel finanziert? Oder habt ihr da auf Ersparnisse?
Bis vor kurzem noch. Nee, also der Großhandel, der lief relativ schnell so, dass man sagen könnte, das war bis vor kurzem eigentlich so unser Butter- und Brotgeschäft, wenn man das so sagen kann. Also der ist eben auch schnell groß geworden, auch ziemlich erfolgreich geworden, mit immer mal wieder kleineren Rückschlägen. Aber also der ist einfach, das war immer so das große Ding und das Einzelhandelsgeschäft war eben letztendlich so ein kleines Versuchsfeld daneben, also wo wir immer gesagt haben, irgendwie das ist auch ein Geschäft, was man eben anderen Händlern zeigen kann, so als Vorschlag, wie kann man es denn machen im Einzelhandel. Und das war immer so unser Baby, aber ganz, ganz viele Jahre, also die ersten 3 Jahre würde ich sagen, lief das wirklich sehr schleppend. Wir hatten schon immer eine feste Stammkundschaft, die uns wirklich ganz schnell schon sehr eng zur Seite stand. Aber von der konnten wir nicht leben. Und insofern war der Laden eigentlich immer so ein bisschen unser Problemkind. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt als nächstes kommt der Online-Shop als logische Konsequenz. Und da haben wir eigentlich die gleiche Erfahrung gemacht, dass der auch sehr, sehr mühselig in Gang gekommen ist, weil wir ja auch nie wirklich Mittel hatten. Also jetzt gerade im Online-Bereich kann man ja unglaublich viel erreichen, wenn man einfach, ich weiß nicht, Tausende von Euro in Online-Marketing steckt. Mhm. Aber das hatten wir eben alles nicht und es war bei uns auch gar nicht so sinnvoll, weil wir ja gar nicht die breite Masse ansprechen können. Also für die breite Masse sind wir nicht wirklich relevant, zumindest bis vor einer Weile waren wir das nicht. Und insofern waren da unsere Möglichkeiten ziemlich beschränkt. Und das hat sich eigentlich witzigerweise, also man muss dazu sagen, dass sowohl der Laden als auch der Online-Shop viele Punkte hatten, wo wir manchmal dachten, ja, das können wir jetzt noch so weitermachen, aber letztendlich macht das eigentlich nicht so viel Sinn. Wir verlieren eher Geld, als dass wir welches gewinnen. Sollten wir es vielleicht lassen. Und ich glaube, niemand bei uns im Team hätte gedacht, dass es sich irgendwann mal drehen könnte. Und jetzt haben wir Corona und unser Großhandel, der ja zum größten Teil die Gastronomie beliefert oder zumindest zu einem großen Teil Gastronomie beliefert, hat natürlich gerade sehr stark darunter zu leiden, genauso wie unsere Gastronomiekunden.
Ja.
Aber unser Online-Shop explodiert und unser Ladengeschäft läuft schon, muss man sagen, schon seit 2 Jahren jetzt sehr, sehr gut, aber wurde jetzt trotz Corona auch nochmal deutlich stärker frequentiert. Und auf einmal ist die Lage komplett umgedreht und das ist schon echt abgefahren. Also das hätten wir uns so, glaube ich, nicht vorstellen können. Und das kann, wie gesagt, auch nochmal wieder sich umdrehen oder ganz toll wäre, wenn irgendwann mal alle 3 Bereiche erfolgreich sind. Ja. Aber
zu dieser Corona-Zeit, habt ihr das gleich so gerochen, sage ich mal, dass das vielleicht was sein könnte, wovon ihr profitieren könntet? Oder hat sich das dann so herauskristallisiert?
Das hat sich wirklich herauskristallisiert. Also wir haben ja lange Zeit, oder wir haben, was unser Einzelhandelsgeschäft betrifft, haben wir ja eigentlich damit auch gerechnet, dass das komplett einbrechen wird.
Ja.
Wir haben auch unsere Öffnungszeiten verkürzt und konnten uns nicht so wirklich, oder haben einfach damit rechnen müssen, dass die Umsätze massiv sinken. Wir haben zwar, da wir ein Einzelhandel sind, durften wir durchweg aufhaben, aber natürlich auch unter ganz massiven Einschränkungen, kein Fassbierverkauf, kein Ausschank und letztendlich auch nur eine ganz begrenzte Anzahl. Also was wirklich ein großer Erfolgsfaktor bei uns im Ladengeschäft ist, sind unsere Veranstaltungen. Wir machen immer so 1 bis 2 Mal im Monat so große Fassbierveranstaltungen, wo wir dann auch 8 Biere anschließen und dann wirklich so, die Hütte auf jeden Fall ziemlich brennt an den 2 Tagen. Das findet ja alles im Moment nicht statt. Mhm. Und dementsprechend haben wir schon gedacht, dass das ziemlich zurückgeht. Aber wir können auf unsere Kunden gerade jetzt in dieser Zeit ziemlich zählen. Ich glaube, der Alkoholkonsum ist ja auch ziemlich gestiegen jetzt in der Zeit. Ja. Generell und eben auch bei Craft Beer. Davon profitieren wir auf jeden Fall. Und im Online-Shop, klar, war es irgendwo ja schon zu erwarten, dass gerade Leute, die jetzt irgendwie vielleicht auch ein bisschen in ländlicheren Regionen wohnen und wo eben in der Nähe die Craft Beer Shops vielleicht auch zu haben, dass die auf uns zurückgreifen. Aber dass es so extrem jetzt laufen würde, damit haben wir nicht gerechnet. Da sind wir natürlich schon glücklich drüber, auf jeden Fall. Auch wenn es traurige Umstände sind. Aber
genau. Ist es schon so, dass man, dass die Klischees sich bestätigen und die, eure Kundschaft vorwiegend männlich ist? Oder hat sich das schon längst überholt?
Ja, doch. Also man muss schon sagen, dass der Löwenanteil die Männer sind. Wir haben aber definitiv auch Frauen. Und zwar sind es eigentlich in erster Linie gar nicht so die klassischen Biertrinker, sondern die, die vielleicht mit klassischem Pils gar nicht viel anfangen können. Aber bei uns ja Biere finden zum Teil auch die mit Bier wirklich so im eigentlichen Sinne geschmacklich nicht mehr viel zu tun haben. Ja. Und dementsprechend, das war auch damals, als ich anfangs noch im Laden war und verkauft habe, waren das meine Lieblingskunden. Frauen, die halt so zögernd reinkommen und irgendwie geguckt haben und mal fragen wollten, ob sie vielleicht irgendwie eine Idee für ihren Mann, keine Ahnung, zum Geburtstag oder so mitbringen könnten und ich dann irgendwie schon den Anspruch hatte, ihnen aber auch vielleicht das eine oder andere Bier zu zeigen, was ihnen bestimmt auch schmeckt. Und da habe ich schon den einen oder anderen Überraschungseffekt gehabt mit denen. Und wir haben wirklich schon auch einige Frauen bei uns, aber viele, die für ihre Männer kaufen. Und ansonsten eben gibt es aber auch wirklich eingefleischte weibliche Craft Beer Fans, definitiv. Und davon auch nicht wenige.
Also. Und andersrum, ist es dann für die männliche Kundschaft komisch, sich von einer Frau erklären zu lassen, welches Bier warum wie schmeckt?
Das habe ich damals nicht erlebt. Also ich bin jetzt schon lange nicht mehr im Verkauf tätig, aber damals, muss ich sagen, habe ich den Eindruck nicht gehabt, weil ich glaube, sobald das Gegenüber merkt, dass man wirklich weiß, wovon man spricht, ist es, glaube ich, kein Thema mehr. Also ich habe den jetzt ja auch kein Fachwissen aufgezwungen. Man muss natürlich so ein bisschen feinfühlig gucken, derjenige, der reinkommt, möchte der überhaupt viel hören oder möchte der selber gucken? Und ich glaube, das ist eher so eine zwischenmenschliche Thematik, dass man da jemanden irgendwie so gegenübertritt, wie das am besten passt. Aber ich hatte da eigentlich nie das Gefühl, dass das jemand jetzt ablehnt oder abwegig findet, dass ich eine Frau bin. Hätte ich auch irgendwie ehrlicherweise sehr eigenartig gefunden. Ja.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf diese Vereinbarkeit von Baby und Business tatsächlich eingehen. Also du hast gesagt, es war ein schleichender Prozess. Du hast dich da reingefriemelt. Ihr hattet dann Unterstützung mit Hilfe einer Tagesmutter. Dann eröffnet ihr den ersten Laden, den du wahrscheinlich auch sehr stark mitgestaltet hast, gesucht hast. Und das wächst einem ja dann schon auch während der Bauarbeiten, so war es zumindest bei mir, stark ans Herz, weil es so selber erschaffen ist. Und dann kommt die Eröffnung und dann steht man da und dann hast du, so stelle ich es mir zumindest vor, dein Baby so, weiß nicht, vorgeschnallt auf dem Arm, wie auch immer. Fühlt man sich dann eher als Superpower oder bekommt man eher, oder bekamst du eher so das Gefühl vermittelt von außen, dass das irgendwie jetzt, warum das jetzt sein müsste, dass du jetzt doch auch noch arbeitest und dann auch noch Bier und dann noch mit dem Kind und dann aber mit Hilfe, mit Tagesmutter. Also hast du da Kritik geerntet oder eher Lob?
Also jetzt so ganz bewusst kann ich eigentlich weder noch sagen. Also ich kann mich nicht an starke Kritik erinnern aus meinem Umfeld, auch nicht jetzt an Riesenlob, sondern also in meinem Freundeskreis ist eigentlich fast alles vertreten von irgendwie super Working Mom und Kinder in der Ganztagsbetreuung bis hin zum Gegenteil. Und ich hatte nie den Eindruck, dass da jetzt jemand irgendwie komisch, mich da besonders hervorhebt, weder negativ noch positiv. Aber ich habe selber gemerkt, dass ich da so einen Prozess durchgemacht habe. Also es kommt ja auch, also unsere Ladenöffnungszeiten waren ja auch nicht wirklich kindkompatibel. Wir haben um 12 aufgemacht und um 20 Uhr geschlossen. Und am Anfang, also es war eigentlich von Tag 1 an so, dass ich mir das den Verkauf mit 2 Mitarbeitern geteilt habe. Wir haben immer rotiert und haben letztendlich uns das so ganz gut aufgeteilt, dass ich jetzt nicht 5 Tage die Woche dort alleine im Laden stand. Das ist das eine. Dann hatte ich eben dieses Backup von unserer Tagesmutter, die, glaube ich, 2 bis 3 Tage die Woche Frido aus der Kita abgeholt hat und dann nachmittags betreut hat. Aber es war von vornherein eigentlich klar, dass das kein Konzept für die Ewigkeit ist. Also das war schon in der Theorie im Vorfeld war mir klar, dass ich das jetzt mache, um den Laden zum Laufen zu bekommen, um halt die Prozesse festzulegen, ja auch jetzt hinter den Kulissen, gar nicht nur den Verkauf, sondern Einkauf, also wie das alles so abzulaufen hat, dass da einfach Prozesse erstmal laufen müssen. Und dann war aber eigentlich von vornherein klar, dass ich dann mich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen möchte und muss ein Stück weit. Also möchte einmal, weil ich eben das schon als ziemliche Zerreißprobe empfunden habe. Und ich fand es irgendwie nicht, also für mich persönlich war es nicht langfristig der Weg, dass Frido so viel in der Fremdbetreuung ist. Mhm. Und letztendlich das ja auch immer, also zumindest bei uns, so ein bisschen kippt, dadurch, dass wir auch keine Großeltern haben, die jetzt rund um die Uhr abrufbereit waren, gab es natürlich auch immer mal das Risiko, dass durch Krankheit oder so irgendwie die Betreuungssituation auf einmal auf der Kippe steht und dann muss das ganze Setup ja trotzdem funktionieren. Und deshalb hatten wir, und Baby im Bierladen kam für mich auch nicht so richtig in Frage jetzt hinterm Tresen. Genau, und deshalb war das nur eine zeitlich begrenzte Lösung. Und dann haben wir relativ schnell eine Lösung gefunden für jemanden, also für einen Store-Manager, den wir eingestellt haben, der wirklich sich dann komplett allein um den Laden und um alles drum und dran gekümmert hat, damit ich mich dann mit dem Aufbau des Online-Shops kümmern konnte. Und das ist ja deutlich, also habe ich als deutlich familienkompatibler empfunden, weil man dann natürlich die Zeit ein bisschen anders einteilen kann und auch keinen zeitlichen Druck hatte. Wir haben halt gesagt, wenn er fertig ist, ist er fertig. Und das war dann deutlich, also ein entspannterer Ausblick.
Und hast du in der Zeit dann von zu Hause aus gearbeitet oder habt ihr ein Büro oder Arbeitsplatz?
Nee, wir haben immer schon ein Büro gehabt. Also erst ein ganz kleines, auch außerhalb von Hamburg. Dann haben wir jetzt seit, ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall schon seit längerem, jetzt seit ein paar Jahren, haben wir ein Büro in Eimsbüttel, also auch nicht weit weg von unserem Ladengeschäft. Und genau, da hatte ich einen eigenen Schreibtisch und da habe ich mich dann um das Online-Thema gekümmert. Und auch da, muss ich sagen, war es manchmal schon ziemlich zerreißend, weil eben ich ja auch alles von Paket, also wenn, als der dann online war, anfangs auch die Pakete gepackt habe und da ja auch so ein bisschen so ein Workflow war, den man jetzt nicht auf morgen verschieben konnte.
Ja.
Und das ist das, was ja aber alle Mütter haben, also egal ob selbstständig oder nicht, dass man eben sobald irgendwie Kind krank oder irgendwie die Betreuungssituation kippt, man eben in Bedrohung kommt, seinen Job nicht machen zu können. Und da wir eben damals ja noch nicht wirklich groß jetzt ein Team hatten, was dann sofort einspringt oder so, fand ich das schon zwischenzeitlich eine ganz schöne Zerreißprobe. Mhm. Aber das kennen, glaube ich, sehr viele.
Ja, und dann finde ich es nochmal spannend in deinem Fall, dass ihr ja quasi zwei Babys sozusagen mehr oder weniger gleichzeitig bekommen habt. Und man sich in beide Rollen ja irgendwie auch neu einfinden muss als Paar.
Ja.
Hat das bei euch einwandfrei geklappt? Oder
nein. Gab's da?
Also gerade mit anfänglich vielleicht Schlafdefiziten oder
ja,
auch
das
so
war also,
Zuteilungen, wer macht was?
Also ich bin jemand, der, glaube ich, gut vergessen kann.
Ja.
Und das ist in dem Fall auch ganz gut so, glaube ich. Aber das erste Jahr war schon hammerhart. Also das kann ich auch so nicht ganz vergessen. Aber auch nicht nur ich, sondern auch für meinen Mann. Ich meine, es ist einfach, also jeder, der eine Firma gründet, weiß, dass das einem die Nächte raubt und die Nerven raubt und dass man irgendwie, also täglich zwischen Euphorie und Verzweiflung ist. Und dann noch dazu ein Kind. Und jeder, der ein Kind hat, weiß auch, was das bedeutet.
Ja.
Und unser Sohn war definitiv kein guter Schläfer. Und ja, also es war, im Nachhinein war es verrückt, aber es war ja auch irgendwie so nicht ganz geplant. Und es war irgendwie, haben wir es geschafft. Also es war, und es war auch nicht nur schlecht. Also es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ich würde das auch wieder so machen. Aber es ist natürlich, gibt auf jeden Fall einfache Zeiten im Leben, glaube ich, als sowas.
Wenn du es jetzt nochmal so durchleben würdest mit dem Wissen, was du heute hast, gibt es so Punkte, wo du sagst, das würde ich zum Beispiel von Anfang an, weiß ich nicht, auslagern oder den Part würden wir irgendwie anders lösen. Gibt es da sowas, was dir so spontan einfällt?
Also ich denke, das ist ja auch immer ein finanzielles Thema. Ne? Wir haben halt von Anfang an irgendwie immer das, also wir waren immer sehr stark davon getrieben, das können wir uns nicht leisten und deshalb machen wir es selber. Also zum Beispiel Mitarbeiter einstellen, ne? Das Team einfach aufstocken und sagen, man nimmt jetzt Geld in die Hand, um weiteres Personal zu finanzieren und schafft sich den Rücken frei, um sich um die Dinge zu kümmern, um die sich vielleicht das Team nicht kümmern kann oder sollte. Und da, glaube ich, waren wir anfangs immer sehr zögerlich. Ich kann es aber auch immer noch nachvollziehen, weil das einfach, ja. Man geht ja auch mit einem Mitarbeiter ein Commitment ein. Also man stellt ihn ja nicht ein und will sozusagen mit einkalkulieren, dass man ihn in 3 Monaten nicht mehr bezahlen kann und er wieder gehen muss. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns immer sehr viel Zeit gelassen, bis wir dann gesagt haben, so jetzt stellen wir jemand Neues ein, holen uns jemanden an Bord und entlasten uns an der einen Stelle, um eben an der anderen Stelle irgendwie effektiver oder auch ja, einfach gezielter arbeiten zu können. Und ich glaube, da hätten wir manchmal ein bisschen früher sagen müssen, das kann man nicht schaffen alleine, da brauchen wir jetzt. Oder wir sind auch vielleicht einen Tick schneller, wenn wir uns das Team schneller vergrößern. Ja. Das ist eine Sache. Dann würde ich nach wie vor, glaube ich, halt bei uns dieses beide in Selbstständigkeit und eben keine Festanstellung mehr und so ein bisschen, wo sich der eine mal ein bisschen zurücklehnen kann, das weiß ich auch nicht, ob ich das unbedingt nochmal machen würde. Aber was sich bei uns wirklich ausgezahlt hat und darauf bin, dass wir das durchgezogen haben, wir haben wirklich als ursprünglich 4er-Team, ja, als 4 Gründer und dann nachher haben wir ja noch unseren einen Mitarbeiter zum Gesellschafter mitgemacht. Wir haben halt wirklich immer dran geglaubt, dass das irgendwann was wird. Und wir haben vor allen Dingen immer dran geglaubt, dass wir es so gut machen, wie wir irgendwie können, gepaart mit einer extremen Leidenschaft für das Thema. Und das war am Ende, also wir hatten so viele Abende, wo wir hier als Gesellschafter zusammensaßen und wirklich gesagt haben, also wir müssen jetzt nochmal Geld in die Firma stecken oder das war's. Und dann auch wirklich die Gruppe teilweise zweigeteilt war und zwei gesagt haben, also ich kann nicht noch mehr Geld versenken, das ist alles, was ich habe. Und wenn ich jetzt noch 1 Euro reinstecke, wir sehen das alles nie wieder. Und dann die andere Hälfte, die irgendwie gesagt hat, ja, aber das kann es doch nicht gewesen sein. Ja. Und wir können doch nicht jetzt aufhören und lass uns noch mal 2-3 Monate geben. Da glaube ich, am Ende bin ich einfach total froh, dass wir das durchgezogen haben, dass wir uns auch dann öfter haben wir uns das Gehalt gestrichen, haben irgendwie gesagt, so komm, also dann können wir jetzt, müssen wir irgendwie anders gucken, dass wir mit noch weniger Geld klarkommen. Hauptsache, wir halten weiter durch und überbrücken noch ein paar Monate. Und es hat sich halt bestätigt. Es hat halt hat geklappt am Ende des Tages. Natürlich auch, wenn man 4 oder 5 Gesellschafter ist, dann trägt ja nicht einer die ganze Last, ne? Also auch nicht die ganze finanzielle Last. Das ist natürlich auch, wie ich finde, eigentlich bis heute ein Vorteil, dass wir ein Team sind. Weil wir, das hat ganz viele Vorteile. Einmal, weil wir eben ganz unterschiedliche Fähigkeiten reinbringen und Gesellschafter oder Gründer natürlich auch immer oder in der Regel total verständlich ein ganz anderes Arbeitspensum absolvieren, ohne dafür 1 Euro zu bekommen. Ja. Also, und wenn man davon 5 Leute hat, die auch wirklich die Wochenenden durcharbeiten und bis spät in die Nacht, dann kann man natürlich auch deutlich mehr auf die Beine stellen, als wenn man alleine ist. Insofern finde ich, das hat viel geholfen. Ja, und
ihr wart ja alle vier vorher befreundet, ne? Beziehungsweise ein Ehepaar und die anderen beiden dann Freunde. Oder habt ihr euch erst dafür
Nee, also Ronald und Max haben früher zusammen gearbeitet.
Ja.
Ronald war sozusagen Max Vorgesetzter und die beiden wussten halt schon aus dem beruflichen Umfeld, dass sie fürs gleiche Thema brennen und dass sie einfach auch ein gutes Team sind. Genau, ich bin dann sozusagen als Anhang dazu gekommen. Ja. Und Klaas ist auch schon ganz lange in der Craft Beer Szene aktiv und hat auch einen eigenen Blog zum Thema Craft Beer schon immer gehabt, bevor es uns alle überhaupt gab, also als Firma. Und der hat eben das Know-how so im Bereich Design, Fotografie mit reingebracht. Der ist, hat eine eigene Agentur gehabt als Designer und da hat sich dann halt so Leidenschaft und fachliche Kompetenz ganz gut gemischt irgendwie. Deshalb war eigentlich relativ schnell klar, dass wir zu viert eine gute Kombi abgeben. Also Klaas war auch ganz intensiv oder ist bis heute ganz eng in das alles, was Beyond Beer optisch betrifft. Ne? Also aber auch die Einrichtung im Laden, alles, was irgendwie so Richtung Marketing geht und Design, kommt von ihm. Ja, dementsprechend waren wir zu viert.
Das kann man auch deutlich erkennen, muss ich an der Stelle einmal sagen, weil ich finde, dass ihr einen riesen Wiedererkennungswert habt. Also wenn ich mir so überlege, wie gesagt, ich kenne mich nicht besonders gut aus mit Bier, aber ich glaube, dass ihr auch zu einer Zeit das Ganze aufgezogen habt, wo es diesen Trend noch nicht so sehr gab, den es vielleicht heute vielleicht deutlicher gibt. Und ich finde, dass man euch sehr gut wiedererkennt und vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal ein bisschen erzählen, dass ja diese ganzen Biere, die ihr anbietet in eurem Geschäft, so nicht nur besonders geschmacklich, sondern irgendwie auch schon im Design.
Ja, also das ist in der Craft Beer Szene sehr, sehr verbreitet. Ja. Ganz oft, das sind ja alles in der Regel sehr kleine Brauereien, die wirklich in allererster Linie die Qualität des Bieres in den Mittelpunkt stellen, also gar nicht eine breite Masse ansprechen wollen, sondern Bock haben, irgendwelche abgefahrenen, coolen Biere zu kreieren, die selbstverständlich dann auch immer nur einer kleinen Gruppe gefallen. Und ganz oft, oder nicht ganz oft, aber häufig ist bei den Brauereien auch ein Designer an Bord, also der entweder auch ein Gründungsmitglied ist oder eben ansonsten da aktiv ist. Und deshalb sind ganz oft die Labels der Biere sehr, sehr schön und kreativ gestaltet. Das ist irgendwie auch so ein Markenzeichen von Craft Beer geworden, so ein Stück weit.
Ich finde das super spannend, weil ich finde, diese Getränke, der Getränkemarkt ist für mich, zwar als ehemalige Gastronomin, aber trotzdem ja nicht spezialisiert auf Getränkemarkt oder Bier, wahnsinnig schwierig. Also bei uns stand wirklich jeden Tag ein anderer Vertreter oder Vertriebler irgendeiner neuen Limonade, eines neuen Wassers, einer neuen was auch immer, um das anzupreisen. Und ich hatte meinen Eindruck, der Markt wächst und wächst und wächst. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt, obwohl der Biermarkt schon so gesättigt ist, gefühlt, trotzdem immer wieder noch eine neue Geschmacksrichtung auf den Markt kommt. Das ist schon sehr bezeichnend, finde ich.
Ja, was man jetzt vielleicht, wenn man sich in der Craft-Szene nicht auskennt, sich gar nicht vorstellen kann, ist, dass das in dieser Szene, zumindest was unser Sortiment betrifft, eigentlich hauptsächlich andersrum funktioniert. Also bei uns ist es eher so, dass wir an die Brauereien herantreten. Das sind ja bei uns jetzt mittlerweile auch größtenteils eher und man wirklich dafür kämpfen muss, diese Biere zu sich ins Sortiment zu bekommen. Das liegt halt daran, dass Craft-Bier-Brauereien grundsätzlich ein bisschen anders ticken. Also viele sind natürlich auch mittlerweile auf Absatz und Vermarktung aus. Aber so vom Grundprinzip her ist es halt so, dass die Idee eigentlich eher ist, ausgefallene Biere für eine kleine Zielgruppe zu kreieren. Und ich mich zum Beispiel erinnere an ein Beispiel, das ist jetzt zwar auch schon 5 Jahre her, das war bei uns, als es uns auch erst ein Jahr lang gab, aber da hatten Max und Ronald halt wirklich mehrfach versucht, von The Kernel Biere zu bekommen. Das ist eine Brauerei aus London, die haben wirklich ihre Produktionsstätte im Stadtkern von London und produzieren wirklich kleine Mengen für ihr Viertel. Und die Biere sind wirklich sehr, sehr gut, sehr außergewöhnlich. Die arbeiten mit ganz intensiven Hopfensorten und die Biere sind einfach super spannend. Und man hat aber eben unter so Craft Beer Geeks man konnte nur davon berichten, wenn man selber in London war und dort bei der Brauerei getrunken hat. Und diese Biere jetzt nach Deutschland zu bekommen, war wirklich verdammt schwer. Und ich weiß, dass es da einige Telefonate gab und die sind sogar mit dem T5 hochgefahren nach London und haben ihn versucht zu überzeugen.
Ach, Wahnsinn.
Der hat echt gesagt, ja, ich gebe euch ein paar Fässer, aber so Flaschenbier bekommt ihr nicht. Also ich kriege das hier in meinem Viertel, werde ich das los. Und warum sollte ich das jetzt zu euch schicken? Also es war wirklich also harte Arbeit. Wir wurden entsprechend dafür gefeiert, als es dann doch geklappt hat und wir die ersten Mengen dann geholt haben. Aber das ist so ein Beispiel, dass die Branche so ein bisschen anders funktioniert. Und es ist eben nicht so, dass bei uns jetzt regelmäßig Vertriebler im Laden stehen und sagen, hier, nehmt doch mal unser Bier, sondern unser Team, und das muss ich auch dazu sagen, haben wir von Grund auf, also jeder, der bei uns arbeitet, ist eigentlich, also fast jeder ist sehr, sehr intensiv in dem ganzen Thema drin, deutlich mehr als ich zum Beispiel mittlerweile. Ja. Und man bekommt halt einfach mit in der Szene, auf Festivals, aber auch im Netz, auf Rating-Plattformen, welche Brauereien gerade angesagt sind, welche Bierstile gerade angesagt sind, und dann kümmern wir uns darum, dass wir die besorgen und nicht andersrum.
Okay.
Genau.
Festivals ist ein schönes Stichwort, weil ich habe ein Zitat von dir gefunden. Da hast du gesagt: Außerdem verbringen wir viel Zeit auf Festivals und in Online-Foren, um immer wieder neue, besondere Biere aufzuspüren. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie familienfreundlich das ist.
Ja, da muss ich dazu sagen, mit wir, da ist aber auch wirklich unser Team gemeint. Also da sprichst du auch nochmal einen guten Punkt an. Also sowohl Ronald als auch ich und auch Max, wir sind wirklich zum Teil nicht mehr so tief in der Materie drin, weil einfach jeder irgendwann auch so seine Schwerpunkte im Unternehmen erarbeiten muss und man muss schon extrem intensiv sich mit der ganzen Thematik die ganze Zeit auseinandersetzen und eben in diesen Foren sich aufhalten, auf Festivals fahren, um so total am wie sagt man, am Punkt der Zeit. Ja, also so, ne, Zeit wirklich sein, mitzukriegen, ja, was jetzt gerade unter den absoluten Geeks angesagt ist. Ja. Und das, da bin ich weit von entfernt. Also ich bin hier zu Hause, mache mein Projektmanagement und habe halt meine anderen Stärken im Unternehmen. Aber genau, das machen mittlerweile bei uns echt, macht unser Team. Und ja, da hat man einfach mittlerweile, haben die wirklich ein gutes Gespür dafür, was so angesagt ist. Oft ist es auch so, dass dann der eine Brauer sich von einer Brauerei wieder loslöst und selber eine Brauerei aufmacht. Und so ergibt sich das dann auch wieder, dass neue Brauereien auf den Markt kommen, die die man schon ganz gut einschätzen kann, dass die qualitativ so in der gleichen Richtung arbeiten werden.
Jetzt habt ihr ja nicht nur ein Kind, sondern ihr habt noch ein zweites Kind bekommen. Mhm. Das ist jetzt, also das erste ist jetzt um knappe 6 und das zweite 1,5.
Genau.
Das heißt, ich stelle mir so vor, du hast dich gesettelt, ihr habt euch gefunden. Klar, du hast gesagt, es gab immer wieder Punkte, wo ihr auch wirklich an eure Grenzen gekommen seid, was das Business an sich angeht, ob man auf dem richtigen Wege ist und ob man nochmal reinschippt, sag ich mal, und an das große Ganze glaubt oder nicht. Wie war die Situation beim zweiten Kind?
Eine ganz andere, muss man ehrlicherweise sagen. Also letztendlich war schon lange klar, oder wir haben uns auf jeden Fall ein zweites Kind gewünscht und es war irgendwie klar, dass das zweite Kind irgendwann kommen würde, und mir war schon lange klar dann, dass das Setup im Unternehmen ein anderes bis dahin sein muss. Also dass irgendwie es auf jeden Fall möglich sein muss, dass ich mich dann auch aus dem Unternehmen eine Zeit lang zurückziehen kann. Zum Beispiel, wenn es irgendwie eine problematische Schwangerschaft wird, ja, oder auch irgendwie das erste Jahr so fordernd ist, dass ich eben gar nicht in der Lage wäre, einen guten Job zu machen. Und dementsprechend hatten wir aber das große Glück, dass gerade so im Bereich Store-Management und auch Online-Shop wir eigentlich schon ganz lange Björn bei uns im Team haben. Björn ist so eigentlich fast von Tag 1 so an meiner Seite gewesen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Entwicklungsgeschichte, weil er im Großhandel als studentische Aushilfe angefangen hat und Bier ausgefahren hat und wirklich gar keinen Bezug zu Craft Beer in dem Sinne hatte, aber total nett war und irgendwie gut ins Team passte. Und ich glaube, wir hatten einfach das Glück, dass er keinen Job gefunden hat. Ich weiß, dass er auf Jobsuche war und in einem ganz völlig anderen Bereich arbeiten wollte und nicht sofort was gefunden hat. Und wir ihn dann zum ersten Store-Manager unseres Ladens gemacht haben. Also natürlich hat er sich sehr schnell in das Thema reingearbeitet. Er hatte ein ganz großes Interesse an dem Thema und das trifft eigentlich für fast all unsere Mitarbeiter zu. Also die meisten kommen aus Quereinsteigerbereichen, aber diese Leidenschaft ist halt immer irgendwie eigentlich Grundvoraussetzung. Und dann hat er sich ins Thema ganz schnell eingearbeitet und dann hat er bei uns den Store geleitet, hat das auch richtig gut gemacht. Und dann irgendwann ist er zu mir rüber in den Online-Shop gekommen und hat mit mir zusammen den Online-Shop betrieben und auch so das Daily Business da gemacht, damit ich eben auch da nicht mehr so fest wirklich jeden Tag irgendwie in das ganze Operative eingebunden bin.
Ja.
Und dann kam irgendwann der Punkt, dass wir ziemlich zu strugglen hatten finanziell. Also es war wirklich mal wieder so der Punkt, wo wir da abends zusammensaßen und wussten, dass wir eigentlich den Laden dicht machen könnten.
Ja.
Und dann hatten wir Björn den Vorschlag gemacht, weil er eben einfach Beyond Beer lebt und lebt und irgendwie auch von immer, also immer schon ganz, ganz fest dran geglaubt hat, haben wir ihn gefragt, ob er nicht vielleicht auch Gesellschafter der Firma werden möchte und dafür eventuell eine Zeit lang ein bisschen auf sein Gehalt verzichten würde, ja, oder auf einen Teil. Das hat er sofort gemacht und deshalb ist er jetzt auch der fünfte Gesellschafter an Bord.
Ja.
Und er hat letztendlich eigentlich dann meine Position so ein bisschen übernommen bei B&B. Also er ist dann auch zum Geschäftsführer geworden. Ich bin dann abgetreten als Geschäftsführerin, kurz bevor unser zweiter Sohn geboren ist. Und er ist zum Geschäftsführer geworden. Ja, und dadurch hat mir das meine zweite Elternzeit halt sehr erleichtert. Aber wir hatten da eben auch schon ein ganz anderes Standing-Unternehmen, ne? Also wir hatten eben nun auch schon ein Team, was und nicht mehr alles alleine gemacht. Und genau, so ist das gekommen. Und deshalb war meine zweite Elternzeit auch eine recht andere. Und dann ist es nämlich genauso gekommen, was man nicht hätte erahnen können, dass unser zweiter Sohn, ist sehr krankheitsanfällig, hat nicht so richtig ausgebildet, oder seine Bronchien sind nicht richtig ausgebildet und er nimmt so alles mit, was irgendwie nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und was jetzt auch über das erste Elternjahr hinausgegangen ist, weshalb er auch ziemlich wenig Zeit in der Kita verbringt und ziemlich viel Zeit krank zu Hause.
Ja.
Und deshalb ist es halt eigentlich jetzt am Ende des Tages auch umso besser. Und also das war schon sehr, sehr gut, dass wir da so ein Setup aufgebaut haben,
sehr gut,
dass ich eben das alles hier zu Hause entspannt ganz gut abbilden kann.
Ja. Wie groß ist euer Team denn außerhalb der vier Gründer mittlerweile gewachsen?
Heute sind wir 14 Vollzeit Angestellte und dann so ungefähr 10 Aushilfen.
Und wie hast du so die Personalsuche empfunden? Wenn, ich finde es immer ganz schwierig, auch so die Mischung aus Fachpersonal zu finden, aber auch einfach coolen Typen, die vielleicht noch gar nicht so viel von der Materie wissen, aber das alles erlernen können bei euch. Zumal dann auch das Team irgendwie so zusammenwachsen muss, dass es ja auch miteinander funktioniert. Wie ist da deine Erfahrung gewesen?
Ja, also ich finde, das war, letztendlich hatten wir da großes Glück, aber das ist in der Tat eine große Herausforderung. Ich glaube, auch wenn man als so kleines Unternehmen startet und so eine sehr ausgeprägte Harmonie im Team besteht, dann will man die natürlich auch nicht riskieren, beziehungsweise, also zumindest bei uns ist es so, dass wir neben dem fachlichen Know-how, was aber sowieso im Craft-Beer-Bereich nicht so einfach ist, weil es gibt keine Leute, die da irgendeine passende Ausbildung haben können oder so. Und es gibt auch keine Tests, die wir machen mit unseren Mitarbeitern, sondern letztendlich war immer ganz wichtig, dass es vom Zwischenmenschlichen her passt. Und da hatten wir riesengroßes Glück. Also wir haben eigentlich fast nur Quereinsteiger bei uns im Team, die aber alle schon mal diese extreme Leidenschaft für Craft-Beer verbindet und die eben auch dementsprechend auch eine richtige Freundschaft verbindet. Also wir sind eigentlich alle sehr freundschaftlich miteinander, auch bis heute, auch trotz der mittlerweile doch schon ganz schön großen Teams, so, wenn man überlegt, wo wir herkommen. Aber bei uns ist halt immer noch so die Atmosphäre, dass wir irgendwie alle im Großraumbüro sitzen und zusammen Mittagessen gekocht wird und alle sitzen zusammen am Tisch. Und es ist irgendwie, viele treffen sich eben auch privat und das geht schon sehr so über so ein Kollegen-Ding hinaus. Mhm. Also da sind wir als Gesellschafter jetzt auch gar nicht immer so fest involviert, aber die sind eben untereinander, machen die auch extrem viel miteinander. Und dadurch, dass halt auch einfach alle so mitgewachsen sind, hat sich irgendwie so eine Mentalität entwickelt, dass einfach eine sehr große Loyalität da ist fürs Unternehmen. Also jetzt zum Beispiel auch zu Corona-Zeiten irgendwie, wenn man dann auch so ein bisschen eventuell mit Thema Kurzarbeit und so anfangen muss, alle sind super flexibel, springen in die anderen Bereiche, jeder macht so ein bisschen, hilft beim anderen mit. Also das ist alles sehr offen und unkompliziert und irgendwie, weiß ich nicht, finde ich schon, dass bei uns so im Team die Arbeitsmentalität eine ist, die ich nicht aus allen Unternehmen kenne.
Ja.
Also ist wirklich richtig, richtig cool, muss man echt sagen.
Würdest du sagen, dass ihr eher flache Hierarchien habt?
Ja, also anfangs sehr. Mittlerweile ist das zum Teil gar nicht mehr so möglich und es ist auch zum Teil nicht hilfreich. Also ich glaube auch für das Team selbst, also je größer man wird und je größer die Verantwortungsbereiche werden, desto wichtiger ist es, glaube ich, schon, dass irgendwie auch Hierarchien da sind. Aber also ich glaube, dass die bei uns ziemlich human sind. Also letztendlich ist es auch nicht so, dass wenn ein Gründer sagt, wir gehen jetzt alle in die Richtung und einer aus dem Team sagt, sehe ich aber nicht so, dass man das dann nicht bespricht und guckt und irgendwie die Argumente auch zählen, wenn es dann anders gemacht wird. Also da finde ich, ist es bei uns, glaube ich, schon sehr, sehr locker geht es dazu. Ja.
Finde ich auch nochmal so ein ganz eigenes Feld für sich irgendwie, sich selber kennenzulernen als Chef in der Personalführung und auch
das stimmt.
Dieser schmale Grat zwischen familiärer, lockerer, auf Du-Ebene Team-Spirit irgendwie zu schaffen und aber auch Chef sein und da Konsequenzen ziehen und sagen, bis hier und nicht weiter und ich mache die Ansage oder ich treffe die finale Entscheidung.
Ich glaube, also ich bin jetzt ja auch im Moment nicht tagtäglich im Unternehmen, aber ich glaube, was bei uns so ein bisschen die Mentalität ist, die sich entwickelt hat und die, glaube ich, für alle okay ist, ist, dass letztendlich wenig Ansagen sozusagen gemacht werden, sondern schon jeder sehr frei Vorschläge machen kann und so. Und nur in den wirklich relevanten Punkten, wenn man wirklich merkt, so jetzt geht irgendwas in die ganz falsche Richtung oder so, dann halt schon irgendwo klar sein muss, wer trifft jetzt hier die endgültige Entscheidung und wer, weiß nicht, muss jetzt vielleicht auch mal irgendwie mal ein bisschen direkteren Ton anwenden oder so. Aber ich glaube, da macht so ein bisschen auch die Mischung und einfach, dass man das nicht als Mittel benutzt. Also ich finde, das ist zum Beispiel witzigerweise auch was ganz entscheidend in der Kindererziehung ist. Also auch das kommt mir jetzt gerade so, der Gedanke so bei meinen Kindern, wenn ich irgendwie jeden Tag rumschimpfe, dann hören die überhaupt nicht mehr auf mich. Mhm. Aber wenn ich irgendwie mir 2, 3 Punkte aussuche, wo ich denke so, da mache ich jetzt mal einen Punkt, das wäre echt wichtig, kommen wir hier zu Hause zumindest besser zurecht. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, sollte man nicht 100% miteinander vergleichen. Aber.
Schöne Brücke auf jeden Fall. Ja. Würdest du sagen, dass ihr jetzt mehr in Rollen lebt, als das am Anfang war? Also du und dein Mann?
Gerade ja, dadurch, im Moment schon.
Aktuell
ja.
schon.
Also im Moment schon, aber auch ganz bewusst gewählt. Also ich kann damit auch total gut leben, weil ich auch weiß, es wird wieder anders werden. Also die nächsten Projekte warten schon und ich bin eigentlich auch schon ganz heiß drauf, wieder voll einzusteigen. Im Moment mache ich halt viel so hinter den Kulissen, was aber nicht so, wo der Druck nicht so drauf ist. Aber wir suchen jetzt schon relativ lange eine Gastronomiefläche, weil wir uns eben auch, weil wir unser Bier-und-Bier-Konzept ausbauen wollen, weg vom Einzelhandel mit kleinem Barbereich hin zu einer richtigen Bar, auch mit Essen.
Ja.
Und da bin ich jetzt auch gerade schon wieder seit einer Weile, oder nicht nur ich, aber wir im Team auf Location-Suche. Und wenn dann irgendwann die richtige Location da ist und das ganze Thema Gastro auch überhaupt wieder ein bisschen in der Gesellschaft und auch generell so ein bisschen mehr im Fokus steht, dann werde ich da vermutlich dann auch wieder mit dabei sein, das erstmal in die Startposition zu bekommen. Ja. Da freue ich mich schon ziemlich drauf.
Das klingt so herrlich ohne Druck. Also das ohne, dass es jetzt irgendwie abwertend klingen soll, sondern es klingt so, als ob du sozusagen schon im Kopf schon genauer weißt, wie alles aussehen soll, aber du dir jetzt keinen eigenen Druck machst, ob das mit morgen oder übermorgen passiert.
Ja, das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich das sehr, sehr lange gemacht habe. Also, dass ich eben in den letzten Jahren auch ganz viele Drucksituationen hatte.
Ja.
Und daraus, glaube ich, gelernt habe. Aber das ist natürlich auch ein Luxus. Also, man muss wirklich dazu sagen, das hat natürlich auch, also wäre jetzt zum Beispiel unser 2. Sohn 2, 3 Jahre vorher geboren,
ja,
dann wäre das die gesamte Situation aber, also gezwungenermaßen mit Druck gewesen. Also es hat sich jetzt einfach, unser Unternehmen hat sich so ein Stück weit etabliert und wir sind eben nicht mehr so, dass man, wenn ein Monat mal die Umsatzzahlen wahnsinnig schlecht sind, dass man sofort denkt, morgen müssen wir den Laden dicht machen. Das hatten wir eben alles, aber davon sind wir jetzt einfach, das haben wir so ein bisschen überwunden, diesen Status.
Ja.
Und damit, das nimmt einem natürlich ein bisschen den Druck, aber da ist eben auch viel Glück und einfach auch so die Zeit, ne, dabei, die das irgendwie, die uns jetzt zu dem Punkt gebracht hat. Also ich hätte mir zum Beispiel eigentlich grundsätzlich gewünscht, dass unsere Kinder näher beieinander sind, alterstechnisch. Die sind ja 4,5 Jahre auseinander. Aber ich hätte im Leben beim zweiten Kind nicht diese Ruhe und Gelassenheit haben können, die ich jetzt habe, weil ich eben besser aus dem Unternehmen ein Stück weit mich zurückziehen konnte, als ich das vor 2 Jahren hätte machen können.
Witzig. Also hast du so teilweise so Erfahrungen, die du, oder Learnings, die du aus dem beruflichen Alltag kennst, dann sozusagen übertragen können auf das Muttersein? Also im Sinne von Geduld, von vielleicht manchmal auch einfach so, man kann dann die Situation manchmal auch einfach nicht ändern. Das ist dann, wie es ist. Gibt es da Sachen,
ja,
die man übertragen kann?
Also mit meinen 2 Jungs hier muss ich schon sagen, dass ich manchmal denke, ich muss noch 5 Kinder kriegen, bis ich so eine Gelassenheit bekomme, dass ich irgendwie denke, ach ja, alles egal. Ich meine jetzt auch zu Corona-Zeiten, wo man hier seit Wochen irgendwie mit 2 echten Energiebündeln viel eingesperrt ist. Also ich würde nicht sagen, dass ich pauschal wahnsinnig gelassen bin und dass der Job mich dazu gemacht hat. Aber ja, ich denke, natürlich spielt das alles zusammen. Also ich bin schon definitiv gelassener als beim ersten Kind. Und ich bin mit Sicherheit auch im Umgang mit meinen beiden Söhnen gelassener, weil ich einfach gerade nicht diesen extremen beruflichen Druck verspüre. Also einfach auch diese Erwartungshaltung, diesen Leistungsdruck jemandem. Das muss ich übrigens auch sagen, das hat mich persönlich in der Selbstständigkeit, das hat mir grundsätzlich geholfen. Ich bin halt jemand, der sehr, sehr schnell Druck empfindet, weil er das Gefühl hat, er muss anderen gegenüber so einen Leistungsanspruch erfüllen.
Ja.
Und das fand ich zum Beispiel sehr befreiend, also mein eigener Chef zu sein. Ich wusste immer, ich habe selber einen sehr hohen Anspruch, aber ich kann letztendlich niemand anders enttäuschen. Also jemand, der mir dann irgendwie übermorgen sagt, hier, pass mal auf, also du hast ja irgendwie 5 von 10 Jobs nicht erledigt. Das finde ich halt am Selbstständigkeitssein sehr angenehm, dass man irgendwie nur für sich selber, also vor sich selber sich rechtfertigen muss.
Ja, das stimmt. Genau, wobei das ja, man kann sich auch, Selbstdruck machen. Das fängt bei der To-Do-Liste für
Das ist halt mein an. Problem, genau. Das ist dann das nächste Problem. Also das, ja. der Druck reicht auch immer noch bei mir für 5, ja. auf jeden Fall. Der eigene Anspruch ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber wenigstens kommt nicht noch der Anspruch dazu, anderen irgendwie andere Ansprüche erfüllen zu müssen.
Und kennst du das, in der Elternzeit zu sein und eigentlich ja zu wissen, ich bin jetzt Mami und das ist auch ein Fulltime-Job und das ist irgendwie der größte Job, den man haben kann eigentlich. Das weiß man ja auch, das sagt man sich ja manchmal auch regelmäßig, aber dann auf der anderen Seite auch den Druck zu verspüren, dass man das und das noch schaffen will oder erledigen will oder aufbauen will oder weiß ich nicht, in eurem eigenen Unternehmen irgendwie noch voranbringen kann, oder kannst du das ganz gut abfedern? Dann wenigstens für den Zeit der Elternzeit.
Nee, das kann ich eigentlich ganz gut abfedern. Aber auch, ich bin sowieso vom Grundsatz her, glaube ich, anders als in der ersten Elternzeit. Also da habe ich ja gemerkt, dass ich wirklich nach 5, die ersten Monate fand ich, habe ich mich so ganz wohl gefühlt, auch wenn ich es anstrengend fand. Aber irgendwie dachte ich auch, Mensch, noch was anderes irgendwie, nicht arbeiten und ja. mal irgendwie so einfach mal einen anderen Tagesablauf, auch wenn er nicht unbedingt einfacher ist. Aber da hat mich ja schon so nach 5, 6 Monaten so eine ziemliche Unruhe gepackt, dass ich irgendwie dachte, ich kann jetzt nicht noch ein Jahr komplett zu Hause sein. Das macht mich irgendwie, das füllt mich nicht aus.
Ja.
Und jetzt in der zweiten Elternzeit vielleicht auch, weil ich für uns weiß, das ist die letzte. Also wir werden ja. planen, kein drittes Kind. Und aber eben auch mit dieser, ich habe halt in den letzten Jahren, konnte ich mich halt beruflich ziemlich austoben oder bin irgendwie, habe so viel dazugelernt, habe so viel ausprobieren können. Ja, also diese 5 Jahre dazwischen waren schon sehr, sehr intensiv und spannend, dass ich jetzt eben auch kein schlechtes Gefühl dabei habe, nochmal wieder zurück so in das Familienleben zu genießen, aber eben auch genau weiß, es wird in einem halben Jahr oder so spätestens wieder richtig spannend im Berufsleben. Also bin da eigentlich im Moment so ganz entspannt mit der Situation, weil ich weiß, es wird auch wieder anders. Es war schon mal anders, jetzt ist es gerade so, wie es jetzt ist. Also das klingt jetzt alles so toll, aber wie gesagt, es war, das heißt, es klingt toll, aber es klingt so, als hätte ich so meine innere Mitte gefunden, ja. habe ich glaube ich auch, aber das ist eben auch ein sehr langer Prozess gewesen.
Ja. Mhm.
Ja.
Ist es für dich die größere Herausforderung gewesen, mit deinem Mann zu arbeiten oder mit Kind und Kindern zu arbeiten?
Puh. ich glaube mit Kindern. Also ich muss wirklich sagen, mit meinem Mann zusammenzuarbeiten, das war nicht immer einfach, aber ich habe da keine ganz großen Probleme gesehen. Also da sind wir vom Typ her, glaube ich, auch wir sind beide relativ sachlich. Wir werden nicht so super emotional. Wir tragen nicht irgendwie sachliche, berufliche Themen dann in emotionalen, ehelichen Streits aus oder so.
Ja.
Das ist irgendwie, da sind wir, glaube ich, beide recht nüchtern. Wir haben irgendwie schnell gesehen, wo sind die Probleme. Wir ecken auch heute immer noch ab und zu mal miteinander an, aber das hat eigentlich verhältnismäßig gut, würde ich sagen, funktioniert. Aber das Arbeiten mit, also als Mutter mit Kindern, ich finde, das dreht eigentlich alles um. Also das ist, ja. Das macht einfach so viel Veränderung und ja auch nicht nur mal kurz und dann hat man sich irgendwie arrangiert, sondern das ist ja ein fortlaufender Prozess, dass man halt eigentlich gerade jetzt auch mit unserem zweiten Sohn, der eben immer so viel krank ist, wo man eigentlich nie weiß, ist er jetzt morgen in der Kita oder nicht? Ja. Und wenn er jetzt 3 Tage in der Kita war, kommt er dann wieder für 10 Tage krank nach Hause. Also es ist so, so unberechenbar und man ist einfach, ich finde es, man funktioniert natürlich nicht mehr rund um die Uhr so fest. Also man kann nicht sagen, ich arbeite jetzt 8 Stunden am Stück und da, weiß nicht, bringe ich meine Leistung und das war's, sondern man weiß nicht, ob man von der Kita angerufen wird und jetzt sein Kind abholen muss oder ob man irgendwie schlechte Nächte hatte oder sowas wie zum Beispiel zu Hause arbeiten, während die Kinder nebenan im Zimmer spielen. Sowas kann ich gar nicht, weil ich irgendwie, also da finde ich, ist man mehr rausgerissen, als dass man sich auf irgendwas konzentrieren kann.
Ja.
Also das finde ich ist auf jeden Fall meiner Meinung nach der größere Veränderungsfaktor.
Arbeiten mit Kindern. Ganz aktuell, auch gerade mit Corona und so weiter, noch eine externe Hilfe? Also ist eine Tagesmutter bei euch irgendwie?
Nee, gar nicht. Nee. Also ich bin mit beiden Kindern. Ich bin jetzt, also im Moment bin ich wirklich komplett zu Hause und habe dadurch eben das, was ich beruflich so mache, auch noch mehr runtergefahren als sowieso schon, weil es einfach nicht machbar ist. Ich habe auch wirklich größten Respekt vor allen Müttern, aber auch vor engen Freundinnen von mir, die tagtäglich in der Situation sind, eben mit Kindern zu Hause im Kleinkindalter ihren 8-Stunden-Job auch noch im Homeoffice nebenbei machen zu sollen und dann auch noch die gleiche Leistung möglichst abliefern sollten und dann auch noch die Kinderbetreuung am besten gleichbleibend und vielleicht sogar noch irgendwie Schule. Ja. Das ist schon, also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Aber diesen Druck habe ich zum Glück so nicht. Und trotzdem bin ich hier schon ziemlich ausgelastet. Also, ja. Auch ohne Job und
gibt genug zu tun.
Ja, ich glaube, das weiß im Moment jeder, ne? Aber die meisten haben eben noch deutlich mehr Belastung gerade und noch obendrauf. Und das ist schon nicht ohne.
Ja, das stimmt. Flo, vielen Dank für diese Einblicke und auch die wirklich privaten Einblicke, was schwer und was leichter von der Hand ging. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wollte nochmal dir die Möglichkeit geben, für alle, die jetzt sich gefragt haben, Beyond Beer kenne ich gar nicht. Also wir befinden uns in Hamburg. Wo findet man euch?
Also unser Ladengeschäft findet man in der Weidenallee. Das ist im Prinzip so am Rande der Schanze. Also eigentlich so ein Dreieck zwischen Christuskirche, Sternschanze und Schlump. Genau, das ist ein Einzelhandelsgeschäft. Wir haben von Dienstag bis Samstag geöffnet und bieten halt neben verschiedensten Flaschen- und Dosenbieren auch normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, auch Fassbier an. Wir haben eine kleine Theke bei uns im Laden, haben auch viele gekühlte Getränke so zum Mitnehmen. Also Biere kann man einfach vorbeikommen, aus dem Kühlschrank was mitnehmen und sich in den Park setzen, unter normalen Voraussetzungen. Ja. Genau, dann bieten wir eben auch Craft Beer Tastings an und Braukurse. Man kann bei uns auch lernen, wie man Bier braut.
Ja.
Ja, das ist so das. Und dann haben wir natürlich einen Online-Shop, www.beyondbeer.de, wo man 24 Stunden auch online bestellen kann.
Gibt es dann da einen Mindestbestellwert oder Flaschenanzahl? Oder?
Nein, also man kann theoretisch eine Flasche bestellen, aber ab 70 Euro ist der Versand kostenfrei.
Ja.
Und naja, aus ganz offensichtlichen, schon allein ökologischen Gründen wäre es halt schon sinnvoll, wenn man sich irgendwie eine kleine Menge überlegt, die dann auch den Versand irgendwie rechtfertigt.
Ja.
Und genau, aber da kann man bestellen, so viel man möchte. Und was eben bei uns anders ist, als was man jetzt vielleicht mit dem klassischen Biergetränkehandel vergleicht, also in der Regel, wir verkaufen nicht kistenweise, bei uns wird flaschenweise verkauft, also wie im Weinhandel im Prinzip. Man kann natürlich 24 Mal das gleiche Bier kaufen, aber das ist eigentlich ist bei uns eher die Idee, und das machen eben auch viele, dass man einfach eine breite Sammlung oder auch eine kleine Sammlung mal ausprobiert und somit also wirklich eine Flasche von dem, eine Flasche von dem. Das ist zumindest möglich bei uns.
Das führt mich zu einer interessanten Frage, die ich aktuell auch gut gebrauchen kann. Und zwar, wenn man jetzt auch so viel Verköstigung von eurer Seite aus durchführt, trinkt man ja auch viel durcheinander, auch wenn es nur hier und da ein Schluck ist. Tut der Kater am nächsten Tag genauso weh? Respektive, wird es ja mit dem Alter nicht leichter und mit Kindern noch weniger, habe ich jetzt gerade aktuell festgestellt. Gibt es da einen Tipp, wie man das vielleicht...
Also ganz ehrlich, wissenschaftlich betrachtet, kann ich dazu nichts sagen. Ja. Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Aber aus eigenen Testphasen heraus bin ich mittlerweile felsenfest von der Strategie überzeugt, man sollte bei einem Getränk bleiben. Also nicht von der Menge her, sondern von... Ja. Also entweder Bier oder Wein oder den Long Drink und dann auch möglichst nur mit dem Gin und nicht den nächsten mit Wodka. Ja. Und beim Bier, also unsere Biere sind halt sehr hochprozentig zum Teil. Also es gibt durchaus Biere, die 12% haben oder mehr. Ja. Das sollte man schon im Auge behalten und dann nicht denken, oh ja, Bier trinke ich ja locker immer 4-5 von. Bei den Bieren, die wir so im Sortiment haben, reichen oft auch ein oder zwei.
Ja.
Genau, aber so wirklich ein Tipp, also... Ich habe das Gefühl, ich kriege mittlerweile immer einen Kater, aber das liegt wahrscheinlich am Alter. Ich weiß nicht.
Ja, vielleicht als Tipp, wenn die Kinder nicht nur am Abend weg organisieren, sondern auch direkt am nächsten Tag.
Ja, genau, das ist sowieso. Ja, sonst ist einem gar nicht geholfen. Das stimmt.
Okay, damit enden wir.
Ja,
vielen, sehr vielen gerne. Dank fürs Mitmachen.
Ja, ich danke dir auch.
Und viel Erfolg.
Alles klar. Dankeschön, gleichfalls. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Falls ihr jetzt Lust habt auf ein Bier, euren Freunden das nächste Mal statt des Weinchens ein Craft-Bier mitbringen möchtet oder ihr euch einfach umsehen wollt, findet ihr Beyond Beer entweder in der Weidenallee 53 bis 55 in Hamburg, quasi in echt, oder aber im Netz unter beyondbeer.de. Oder natürlich bei Instagram, ebenfalls unter beyondbeer. So, und ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und ihn weiterempfehlt. Falls ihr Gästevorschläge oder Anregungen habt, könnt ihr mir sehr gern auch bei Instagram unter mompany-podcast schreiben. Bis dahin, eure Nora.